Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo zur heutigen Folge des Sportphysio Talks Mr. Olympia. Der Titel der heutigen Folge. Ich habe nicht Arnold Schwarzenegger zu Gast, sondern den Chefphysio des österreichischen Olympischen Komitees und mehrfacher Olympiateilnehmer als Sportphysio sozusagen, sind über 20 Bewerbe auf olympischer Ebene. Die Rede ist von meinem sehr, sehr geschätzten Kollegen aus Linz, Tom Hebenstreit. Und wie ich den Podcast gestartet habe, war mir ganz wichtig, stand der Tom ganz oben auf der Gästeliste sozusagen, dass ich ihn einmal hier zu Gast habe. Tom bringt einfach richtig viel Erfahrung mit, hat einfach viel zu erzählen, weiß, wie der Hase läuft in der Sportphysiotherapie sozusagen. Und deshalb war es mir besonders wichtig, den Tom da auch bei mir zu Gast zu haben. Ich durfte auch schon einmal mit ihm gemeinsam Liga an Liga arbeiten bei den Jugendolympischen Spielen in Lillehammer. Durfte mich da sozusagen von seiner Expertise und seiner Erfahrung auch persönlich überzeugen. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass der Tom heute auch Gast ist. Und genau, wir haben in der heutigen Folge sozusagen, wir reden über Toms Werdegang, wie hat sich das entwickelt, die Physiotherapie und sein Werdegang, wie ist er in die Sportphysiotherapie gekommen, wie ist er dazu gekommen, dass er Chefphysio des ÖOCs wird, also des Österreichischen Olympischen Komitees. Weil wir so viel zu erzählen haben, werden wir das Ganze auch in zwei Teile haben. Das heißt, heute startet mal Teil 1 mit den besprochenen Themen und in Teil 2 besprechen wir dann auch noch persönliche Highlights von Tom bei den Olympischen Spielen mit Superstars, aber auch vielleicht anderen prominenten Personen des olympischen Umfelds, und wir besprechen auch die Entwicklung der Physiotherapie in den letzten 25 Jahren, wo der Tom vielleicht auch ein paar kritische Worte hat. Und auch was sein neuestes Produkt betrifft. Tom hat ganz viel Erfahrung in ein Produkt oder in eine Salbe spezieller gesteckt. Und das wieder, und die zwei Punkte werden wir im zweiten Teil dann auch besprechen. Ich habe richtig Spaß gehabt bei dem Interview. Wie gesagt, ich habe mich da richtig drauf gefreut, dass der Tom da auch einmal zu Gast bei mir ist, um hier einfach einen Einblick von jemandem zu bekommen, der schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche arbeitet. Wie gesagt, es hat richtig Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ihr habt auch den Spaß mit der heutigen Folge. Ja, servus Hebi, schön, dass du da bist. Danke für deinen Weg aus Linz daher. Ich habe es eingangs schon erwähnt, deine kurzen, Meilensteine in deiner Karriere. Aber jetzt einmal zu dir, dass die Leute auch wissen, wer ist der Mr. Olympia. Deshalb kurz einmal so wie: Warum Sportphysio, wie ist dazu gekommen, deine Begeisterung, was hat dich dazu bewegt, auch Sportphysio zu werden und jetzt nicht nur vielleicht klassisch Physio zu machen mit Hausgarten, Küche, sondern auch wirklich sagen, okay, ich will in den Sport, ich will mit den Sportler, Sportlerinnen arbeiten, ich mag zu Events fahren und so weiter und so fort.
Ja, ist grundsätzlich sehr einfach beantwortet. Nachdem ich selbst Leistungssportler war, ist das logischerweise der Einstieg gewesen in diese Sportphysio-Welt. Mhm. Ich habe witzigerweise schon sehr bald gewusst, dass ich Physiotherapeut werden möchte. Also mit 15, glaube ich, in der Schule damals. Mhm. Ich komme selber aus dem Leistungssport, war Schwimmer und bin dieses ganze Projekt selbst durchlaufen, sozusagen, damals mit dem Park für Leistungssportler, dann Heeresport, die HSNS damals. Und damit Physiostudium. Also diese Leistungssport-Aufbau als Sportler
sollte laufen. Das gehen wir immer in dir sozusagen. Genau. Und so hast du das dann auch weitergeführt. Ich sage auch immer, es gibt immer zwei Personen, finde ich. Die einen, die entweder richtig viel verletzt waren und deshalb den Zugang zur Physiotherapie, sowas bei mir mit 3 Kreuzbandrisse, Syndesmose, Schulter, Labrum und so weiter, habe da halt den Weg dann recht früh in die Sportphysio den Kontakt gehabt. Und dann gibt es eben die einfach in dem Sportlerleben so drinnen sind und dann irgendwie, okay, Karriere danach. Und ich glaube, gerade als Sportphysio kann man ja dieses Leben auch zu einem gewissen Teil auch noch so weiterhaben, weil man ist trotzdem auf die Events, man fährt dorthin, man ist in diesem Mannschaftsgefüge dabei. Und ich glaube, dass wenn man das einmal in sich hat, dann ist es definitiv so ein Beruf, wo man sich, glaube ich, einfach wirklich auch ausleben kann. Plus diesen ganzen, was noch dazu kommt, dass man einfach richtig viel Möglichkeiten hat, den Körper kennenzulernen, wissen, wie man Leute unterstützen kann, wieder fit zu werden. War es bei dir so, dass du irgendwie starke Verletzungen gehabt hast oder bist du grundsätzlich verschont gewesen von irgendwelchen, außer jetzt so klassische Wehwehchen?
Nein, kommt dann genau, auf der anderen Seite, dass du, nachdem ich Schwimmer war, im Wasser kann wenig passieren oder passiert zum Glück wenig. Aber wie gesagt, ich bin ja selbst als Sportler schon betreut worden, von damals von Masseuren und Therapeuten und durch das kennengelernt. Und zu deiner Frage, war noch nie verletzt. Ich habe mir noch nie in meinem Leben was gebrochen oder gerissen. Ich bin zu 100% safe, wenn man es so sehen will, im Bewegungsapparat. Wir haben natürlich sehr viel Kraft trainiert damals auch und Ausgleichssport gemacht mit Basketball, Volleyball, aber ich war bei den Spielsportarten eigentlich einer der wenigsten, der sich eigentlich nie verletzt hat. Mhm. Es ist schon vorgekommen, dass Schwimmer oft einmal als Boccia tituliert werden und einmal umböckeln beim Volleyballspielen, Basketballspielen, das ist mir nie passiert und selbst beim Hallenfußballspielen. Also grundsätzlich von jeglichen Verletzungen verschont. Jetzt darf ich es dafür umso mehr betreuen und behandeln. Ja,
sehr gut, dann trifft der Titel Mr. Olympia noch mehr besser. genau, deine Laufbahn. Du hattest damals noch, bist noch gestartet quasi in der Akademie. Das heißt, du bist noch, hast das Bachelor-System sozusagen noch umgehen können mit wissenschaftlichen Arbeiten und so weiter und so fort. Wie ging es dann weiter? Also Grundausbildung, Physio und dann hast du gleich gesagt, okay, jetzt kommt der Sportphysio. Hast du mal ein bisschen gewartet, hast du was anderes gemacht? Wie war das so? Erzähl uns einmal so ein bisschen von deinen Werdegängen, die wichtigsten Schritte vielleicht, die du nach deinem Studium dann auch gesetzt hast.
Genau, ja, also wie gesagt, ich komme noch aus dem alten System sozusagen. Ich bin ja doch schon dezent älteres Semester. Und damals war eben nur der akademische Dienst, also Akademie für Physiotherapie in Linz. War das Studium damals 1997 und ja, mein Weg quasi war schon ein bisschen vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben, weil ja eben wie gesagt aus dem ganzen System entspringe, aus dem Leistungssportsystem in Linz, lange bevor es das Olympiazentrum offiziell gegeben hat, das war dann erst 2005, das Siegel. Und das heißt, nachdem ich schon als Leistungssportler auf der Google oben im jetzigen Olympiazentrum damals trainiert habe, viele Leute gekannt habe als Sportler, war der Weg schon ein bisschen geebnet, nachdem ich entschieden habe, Physiotherapie zu studieren. Kurz mal geliebäugelt mit Medizinstudium, aber dann doch als Physiotherapeut oder Sportphysio habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten mit eigener Praxis, eigenem Therapiezentrum, Olympiabetreuungen. War für mich irgendwo ein bisschen vielseitiger, das Ganze. So auch den Therapieweg eingeschlagen. Und ja, und dann während dem Studium habe ich dann einmal meine Diplomarbeit mit Profisportler, mit Schwimmer schon gemacht. Damals eine Studie gemacht über Beweglichkeitstraining im Schwimmsport. Und mein Betreuer war damals ein Sportwissenschaftler, mit dem wir das alles zusammen gemeinsam gemacht haben, Videoanalysen. Sehr hochprofessionell war das und aufwendig eigentlich auch für Diplomarbeit. Und da war es dann schon klar, dass ich sozusagen, nachdem ich dieses eine Jahr mit 40 Stunden angestellt absolviert habe, dass ich da in der Ausbildung eigentlich im Studium schon gewusst habe, ich werde dann auf der Google oben als Physio, als Selbstständiger anfangen.
Okay.
Mit diesem einen Jahr eben angestellt noch dazwischen, als Mittel zum Zweck.
Ja.
Und damals haben wir geheißen Sportwissenschaftliches Diagnosezentrum, STZ abgekürzt. Und da waren wir eben Sportwissenschaftler, Arzt und ich als Therapeut, also drei Mann hoch sozusagen, die das Ganze eigentlich den Vorweg, bevor wir Olympiazentrum waren, in Linz aufgebaut haben. Und da haben wir damals schon mit dem jetzigen Olympiakader, mit den HSNS-Sportlern, mit den Borg-Sportlern, also alles, was Leistungssport in Linz und Oberösterreich ist, haben wir drei damals da losgelegt und gearbeitet. Und ja, 4-5 Jahre später ist dann das ganze Olympiazentrum geworden.
Okay. Das heißt, du hast quasi schon einen Plan gehabt im Studium oder in der Ausbildung, in der Grundausbildung, wie auch immer. Das heißt, der Plan war da. Ich finde das nämlich, weil das ist lustig, weil bei mir war das genauso. Also ich war ja vor dem Studium, war ich ja schon Sportmasseur und Sporttherapeut, wo ich da bei unseren Kollegen beim Siemens Freddy den Kurs auch schon hatte. Und
wo ich dich unterrichtet habe.
Genau, ja, dann gehst du ja ganz anders auch in dieses Studium rein, weil du ja einfach schon weißt, was du willst. Und das ist ja oft so, das merkt man ja oft so bei vielen Kollegen und Kolleginnen, die kommen dann ins Studium und die wissen ja eigentlich noch gar nicht, wohin sie die Reise treibt sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass gerade bei so Leuten wie bei dir und jetzt auch rückblickend bei mir, dass halt einfach so dieser Sport, wenn du das in dir hast, ich glaube, dann gibt es eh nur einen Weg. Ja. Also da wirst du nicht in der Neuro enden oder in der Inneren, sondern da wirst du halt in den Sport reinkommen, weil das einfach, wenn man es immer gelebt hat und wenn man dann auch schon natürlich die Kontakte hat und da was aufbauen kann, dann ist das ja das Schönste, wenn du Beruf mit deiner Leidenschaft oder verbindest, dass dann der Beruf auch quasi die Leidenschaft ist, und das ist definitiv ja bei dir auch der Fall gewesen.
Darum, das war ich schon vorbereitet, das Ganze, und ich habe da schon sehr, sehr konkrete Ziele gehabt, schon gewusst, ich mache dann sofort die Sportphysio-Ausbildung und gehe dann meinen Weg sozusagen, und war immer der Plan, eigene Praxis, eigenes Therapiezentrum mit Leistungssport. Ich habe dann sehr, sehr bald angefangen, dadurch, dass ich eben auf der Google oben mit allen Nationalteams und Nationaltrainerinnen und Trainern in Berührung gekommen bin und ja eigentlich der einzige Physio damals war. Ich habe alleine wirklich alles gemacht oben, von den HSNS über die Borgler, über die Olympiasportler, und habe dann sehr schnell mit drei Nationalteams angefangen zu arbeiten und auch unterwegs gewesen bei allen Europa-Weltcups, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und ja, habe ich so drei Nationalteams betreut damals, extern auch, und den Rest hat alles in der Praxis auf der Kugel gehabt.
Das heißt, das ist ja auch so ein Thema, man muss da schon auch offen dafür sein, dass man dann das auch gleich macht, ja, weil es sind viele immer so, wo man dann so hört, die wollen in den Sport, aber andererseits wollen sie auch viel Freizeit haben und wollen viel reisen und wollen das machen und wollen das machen. Das geht sich dann nicht aus. Ich glaube, da muss man seine eigenen Bedürfnisse dann schon einmal eine Zeit zurückschrauben. Ja. Weil die Früchte, die man vielleicht erntet, dann erst später dann kommen. Ja? Weil du hast dann auch einfach am Anfang bist bei den Nazios mitgefahren und dann, da schaut man nicht aufs Geld, ob da am Anfang so und so viel reinkommt und dies und das. Und da schaut man einfach mal Erfahrung sammeln, Kontakte machen, dabei sein und einfach das einmal aufsaugen alles. Und später hast du ja dann, nehme ich mal an, einfach hast du dann die Ernte gehabt, ja? Weil du dann einfach viel Erfahrung mitgebracht hast, du hattest deine Leute, deine Kontakte, die dann deine Praxis gefüllt haben. Und ich glaube, das ist definitiv so, also was man an Junge weitergeben muss, wenn man, glaube ich, wirklich in dem Bereich dann auch was machen will, muss man seine Bedürfnisse am Anfang einmal vielleicht ein bisschen hinten anstellen sozusagen.
Definitiv, das ist die Grundentscheidung eigentlich, die man treffen sollte oder muss dann in Wahrheit auch. Deswegen, also ich habe so gut wie gar keine Freizeit gehabt. Ich habe da alles auf eine Karte gesetzt und sehr viel investiert, Zeit auch in den Sport und in meinen Beruf sozusagen, in meine beruflichen Weiterentwicklung, sagen wir so, in meinen Werdegang. Und ja, die Früchte erntet man dann Jahre später, aber indem man, eigentlich ist es immer so, sehr viel selbst in sich investiert. Ja. Ja, also sicher, die Zeit und das, was ich natürlich nicht verdient habe oder weniger verdient habe, durch das, dass ich sehr viel damals mit Nationalteams schon unterwegs war, was natürlich unfassbare Erfahrung sammelst, die eigentlich dann der Wert, die Wertigkeit ist oder Goldwert ist, wie man so schön sagt. Aber man gibt sehr viel Geld her, das man nicht verdient. Und das ist eine Investition in dich selbst, in deine eigene Marke und ja, quasi Marketing und Werbung in deine eigene Person.
Ja, sicher. Also das ist, ja.
Und so hat sich das eben aufgebaut. Ja. Also wie gesagt, ich habe jahrelang mit Nationalteams gearbeitet, mit drei verschiedenen. Das war damals Turnen, Kanu, Flachwasser und Tischtennis. Und bin dann auch, das zu meinem Werdegang oder zu meiner Laufbahn, bin dann auch über die Nationalteambetreuung als Physiotherapeut mit meinen Sportlern, mit meinen Athleten dann zu meinen ersten Olympischen Spielen gekommen, weil sie meine Athleten auch qualifiziert haben damals, also die Paddlerinnen und die Tischtennisspielerinnen. Und ja, somit waren 2008 in Peking meine ersten Spiele als Physio. Und seitdem bin ich quasi, ja, nicht der Arnold Schwarzenegger, aber Mr. Olympia, mit sehr vielen gesammelten Olympischen Spielen, ja,
im Einsatz. Sehr cool, ja. Das heißt, wie schaut dein täglicher Arbeitstag, wenn du jetzt nicht gerade da am Freitag bei mir sitzt und
ich komme ja gerne nach Wien und besuche dich, wieder gerne.
Na, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen, den Arbeitsalltag von dir, wie rennt das ab? Hast du jetzt noch immer 8 bis 10 am Abend, so wie früher, oder ist es jetzt schon so, dass du sagst, okay, du hast jetzt deine Erfahrung, es ist so, dass du halt jetzt natürlich einfach auch deine wahrscheinlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, ja, dass du, wie kann man sich so ungefähr so vorstellen, jetzt nach 25 Jahren Physiotherapeut, der viel erlebt hat im Sport, wie schaut dann so die tägliche Arbeit aus?
Ja, meine Arbeit ist dahingehend hat sich ein bisschen verändert, dass ich eben nicht mehr 8 bis 17 Uhr oder 8 bis 18 Uhr in der Praxis stehe. Schon sehr viel arbeite, aber jetzt nicht mehr nur rein am Patient, also sprich manuell. Das habe ich bewusst zurückgedreht, weil ich ein bisschen andere Philosophie habe. Also ich mache nur mehr wirklich absolute Qualität und keine Quantität. Ist mir einfach persönlich sehr wichtig, ist meine Grundphilosophie und ich glaube, dass es auch die ehrliche Arbeit ist. Also wie, dass ich einen Patienten nach dem anderen durchpauke wie am Fließband, sondern wirklich nur wenige pro Tag dafür wirklich auf High Quality. Und nachdem ich ein eigenes Therapiezentrum in Linz habe und führen muss sozusagen, mich darum kümmern muss, dass alles passt, dass meine Mitarbeiter, mein Team sozusagen auch gut versorgt ist mit Patienten, habe ich natürlich auch die Geschäftsführertätigkeit. Und kann man sagen, ich bin so halb Physiotherapeut, halb Geschäftsführer, ein Viertel vielleicht ein Hausmeister, also ich kümmere mich um alles und mache vom Glühbirnen wechseln, etc., Organisation, Einkäufe, Bestellungen, also alles halt. Ja. Und
das halt machst du dann, okay.
Natürlich, ja. Muss trotzdem um das kümmern. Mache auch die ganze, ja, meine eigene Buchhaltung und alles, was halt administrativ rundherum dazugehört. Ja. Und seit letztem Jahr haben wir jetzt einen zweiten Standort in Linz, in Urfahr drüben, in einem großen Fitnessstudio, mit einer zweiten Praxis, also zwei Standorte und ja, die Arbeit wird nicht weniger. Und selbst konzentriere ich mich eigentlich, wie gesagt, das Therapiezentrum läuft zum Glück sehr gut, aufgrund meines Teams, die alle sehr fleißig sind und somit kann ich mich sozusagen persönlich ein bisschen mehr in Richtung meine eigenen Interessen entwickeln und sagen, ja, den nächsten Schritt setzen, Kooperationen mit Teams rundherum aufbauen, so wie wir es jetzt haben mit dem Turnnationalteam, weil das Damennationalteam seit letztes Jahr September in Linz stationiert ist. Aktuell dann eben die Kooperation mit den Black Wings, mit Eishockey, die wir mitbetreuen. Also es sind sehr viele Sachen rundherum und die ich mir einfach alles da schon kümmere. Ja. Also gerade bei Black Wings zum Beispiel kümmere ich mich auch um die ganze medizinische Abteilung, habe das Ärzteteam neu aufgestellt mit UKH und es ist sehr viel organisatorische Arbeit, die mir aber auch Spaß macht. Das für mich einfach ein guter Ausgleich ist zum Therapieren, sondern also eben nicht nur an der Therapieliege stehe.
Ja, sicher. Sondern
nehme da mehr Erfahrung über die letzten Jahre mit. Ja.
Sehr spannend. Ja. Also ich denke mir halt auch irgendwie, es gehört ja auch irgendwie zu diesen Ernten von den Früchten dazu, dass man dann vielleicht auch einmal eben oft, wie du richtig gesagt hast, Dinge machen kann, die vielleicht, wo du dich vielleicht dann auch noch weiterentwickeln kannst, weiter verwirklichen kann. Und ich denke mir immer, das ist ja etwas, was nie aufhören sollte, dass man ständig, gerade in unserem Bereich, in unserem Job, ist das ja so wunderbar möglich, dass du da ja Kooperationen machst, dass du vielleicht da was aufbaust, dass du da in irgendein Expertenteam einsteigst und dein Know-how dazu abgibst. Ja. Und ich finde, das ist halt super spannend und das ist natürlich auch ein Weg, wenn man etwas aufgebaut hat und dann einfach schon seine Leute hat, die, wo man weiß, okay, die bringen auch die Qualität mit, dass der Name Indigo einfach auch für Qualität weiterhin steht. Genau. Aber es muss nicht immer der Umhebenstreiter sein, der das macht, weil die anderen das auch, aber du dafür sorgst, dass da ständig ein wachsender Prozess wahrscheinlich auch ist in der Praxis und mehr oder weniger, aber auch mit den Kooperationen. Das ist, glaube ich, ja auch ein Teil, wo man sicher auch sich verwirklichen kann. Ja.
Genau, nein, das ist mir sehr wichtig. Also, dass ich, wie gesagt, das Therapiezentrum an sich mit dem Namen Indigo in Linz besser wird und bekannter wird und wirklich für Qualität steht. Ja, also eben nicht nur mit meinem Namen. Ja. Deswegen wollte ich ja nie, dass das Therapiezentrum meinen Namen tragt, sondern einfach ein Überbegriff hat, dass die Leute sagen, hey, geh ins Indigo, das ist ein Top-Team, weil gute Arbeit steht und fällt immer mit dem Team. Ja. Also alleine kann man nicht alles reißen, so, wie es so schön heißt. Und das ist mir ganz wichtig und ich kann mich dann auf das konzentrieren. Und ja, habe immer auf Qualität geschaut und das wird auch so bleiben. Und wie du richtig sagst, ich kann mich dann selbst auf meine Bedürfnisse und Empfindungen konzentrieren und habe natürlich sehr viele Ideen und Projekte im Kopf und für die braucht man Zeit.
Ja. Das stimmt, ja.
Und die muss ich mir nehmen, sonst wird das Projekt nichts und machst es entweder gar nicht oder es wird nicht gut.
Ja.
Und weil du, ja, weißt du, der Tag hat nur seine bekannten 24 Stunden und du musst halt dann Prioritäten setzen.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich wichtig, was jeder für sich erkennen sollte und lernen sollte. Jeder glaubt immer, man muss alles machen und alles machen können, das funktioniert nicht.
Ja, das
du
stimmt,
hast die Energie dann auch nicht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, die Energie und das tut dann ja auch in gewisser Weise die Kreative ein bisschen drosseln, Kreativität ein bisschen drosseln und dann scheitern vielleicht irgendwelche Projekte, weil du halt zu viel machst. Ja? Also von dem her, ja, du hast das gerade angesprochen, Team ist das Wichtigste. Ich finde gerade im Sport, wenn man arbeitet, jetzt im Studium bei mir kann ich mich noch erinnern, man hört diesen O-Ton raus, wir Physios sind immer was Besseres als wir Masseure jetzt. Ja. wenn man jetzt die Ausbildung und so weiter hernimmt, ja, vom Theoretischen her, ja, jetzt kennst du und ich aber Personen und Leute, die wir sehr schätzen, die kein Physio sind, ja, die vielleicht eine Masseurausbildung haben oder einen Sporttherapeut noch, ja, die aber trotzdem richtig gute Arbeit machen. Und wie wichtig ist dir ein Team und wie unwichtig ist dir, ob der jetzt ein Masseur ist oder ob der ein Sporttherapeut ist oder ob der Physiotherapeut ist und so weiter und so fort? Oder geht es dir eher darum, dass dieses Team, der Arzt gehört ja auch noch dazu, da habt ihr im ÖAC einen wirklich hervorragenden Arzt.
Ja.
Du lachst.
Genau.
Schöne ja, Grüße,
ein guter Freund von mir ist natürlich.
Nein, aber du weißt, um was es mir geht. Es geht um diese, ich glaube, es geht darum, dass das Team gut funktioniert, ja, und nicht, was hat einer jetzt wirklich an Ausbildung, sondern
definitiv.
Jeder also hat seine Stärken, oder?
Der Ausbildungsgrad ist mir persönlich komplett egal. Mhm. Also wenn ich von Team rede, dann sagen wir alle, sitzen wir im selben Boot. Ja, metapherhaft, und das, somit müssen wir sowieso zusammenhalten, das ist vollkommen egal, wer was ist, sondern da geht es darum, wer ist wie loyal, wer arbeitet mit anderen zusammen, und es kristallisiert sich dann Teamfähigkeit raus bei manchen, die mir dann sagen, okay, die haben top im Team gearbeitet, ja, und die brauchen wir wieder, und das war mir auch zum Beispiel letztes Jahr in Tokio, wo ich eben die Leitung überhaupt durfte vom therapeutischen Team bei den Spielen, war mir extrem wichtig im Vorfeld. Also ich habe wirklich geschaut, dass das Team, so wie man sich das Team vorstellt, so zusammengestellt wird, dass wir dort eine Bombenarbeit leisten. Und für unsere Athleten, und das sind die wichtigsten in dem Pool, um die geht es letztendlich, die müssen topfit sein und vor allem zufrieden sein, dass die bestens betreut werden. Ja. Und da ist es egal, ob ein Arzt, der Physiotherapeut oder der Masseur, das sehe ich nicht oder sehen wir nicht. Wir sind mittlerweile zum Glück alles Freunde und Top-Kollegen. Und der Arzt taucht sich an, was der Physiotherapeut einem erzählt und einem erklärt. Und umgekehrt der Therapeut mit dem Masseur. Also das hat da keinen Platz in der Hierarchie auch, sozusagen. Weil ich auch ganz ehrlich, ich bin immer sehr ehrlicher, direkter und kritischer Mensch. Es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte Ärzte. Es gibt so super Physios, es gibt komplett schlechte Physios, muss man beinahe sagen.
Ja, sicher,
es gibt gute Masseure und schlechte Masseure. Also das hat mit dem nichts zu tun. Ja. Ja. Das heißt, in jedem Bereich gibt es Top-Leute und weniger gute Leute. Ja. Ist einfach so, aufgrund der Masse. Und da muss man sich in jedem Bereich einfach die beste Qualität rausziehen. Und wie gesagt, der beste Masseur ist mir zehnmal lieber als wie ein schlechter Therapeut.
Voll,
also für mich gibt es da keine Unterscheidung eigentlich.
Ja, stimmt. Also ich finde das auch immer extrem wichtig, weil, wie du sagst, es gehört um diese Teambereitschaft, dass jeder einfach anpackt und auch Dinge macht, die vielleicht jetzt nicht in seinen, du hast das vorher gerade gesagt, du wechselst die Glühbirnen, ja. Einfach weil du sagst, okay, das Therapiezentrum, das soll gut dastehen, das soll Qualität haben, und da gehört halt auch dazu, wenn die Glühbirne die ganze Zeit flackert, und wenn so dir das halt wichtig ist, dann drehst das du halt raus, bevor es da irgendwen anderen hast. Und ich glaube, genauso ist es ja auch in der Zusammenarbeit, dass da jeder seine Stärken hat, der eine hat vielleicht mehr in die Bereich, aber dass man da einfach wirklich als Team dann auch gut funktioniert, weil unterm Strich geht es um die Mannschaft, um den Sportler, der dann am besten dasteht. Und ich sage immer, wenn du mit auf Olympische Spiele bist, dann brauchst du nicht die super fancy Kreuzband-Kraftübung, weil der Sportler ist ja dort zu 100% wahrscheinlich fit, außer ein paar, Klammer, ein paar Wehwehchen, ja. Und da geht es auf Arbeiten, die an der Liga sind. Da brauchst du jetzt nicht den Reha-Plan schreiben bei den Olympischen Spielen, sondern da geht es on point, ein Tool in der Hand zu haben. Und wenn das vielleicht eher in Richtung Massage ist, dann kann das der Masseur und wenn,
wie auch immer. Genau. Super Masseure. Also im Gegenteil, ich arbeite seit Jahren mit Masseuren, eben im Olympiateam oder damals noch Medical Pool, wie es geheißen hat, oder Nationalteams zusammen. Und die extrem schätze, sind mittlerweile extrem gute Freunde von mir. Und hat jeder einfach seine Fähigkeit und seine Teamleistung, sage ich jetzt einmal. Und das ist das Wichtigste, dass diese Kompetenzen harmonieren und zusammenspielen und jeder seinen Top-Beitrag dazu leistet. Und ganz wichtig, die Kommunikation. Also es muss auch, denke ich mal, Respekt trotzdem auch da sein untereinander und die Kommunikation immens wichtig. Und jeder muss einfach für den anderen da sein. Also es darf sich keiner für was zu schade sein.
Genau.
Und deswegen ist diese Teamfähigkeit und Loyalität so wichtig. Also jeder muss einfach 100% geben und dem anderen auch helfen, wenn er mal zum Beispiel sportartübergreifend ist, bei uns im Olympiateam ist. Also, ich meine, gut, ich habe selber meine Sportarten eingeteilt, für die, wo ich die Wettkampfbetreuung mache bei den Spielen. Aber dann kann es genauso mal sein, dass ein anderer Sportler, weil der zugehörige Therapeut oder man so keine Zeit hat, weil er selber viel Stress hat, dann übernimmst du, hilfst dem. Also, und das ist ein Team.
Voll,
das ist gegenseitige füreinander da sein und gegenseitige helfen.
Das ist ein schöner Abschluss dazu. Ja. Wir haben jetzt schon viel über Olympia geredet. Die Folge heißt ja auch Mr. Olympia, du hast es schon selber gesagt. Auch wenn du vielleicht von der Statur an einen guten Schwarzenegger-Zeit rankommst.
Naja, wir spielen, wir waren nicht schlecht trainiert, das stimmt. Ja. Wir haben sehr viele Zeit und Stunden im gerade in der Kraftkammer verbracht. Aber.
Dennoch geht es um die Olympischen Spiele bzw. ÖOC und da bist du einfach mit deinen 14 Jahren bist du jetzt mittlerweile dabei und hast über mehr als 20 Einheiten, also Events auch, die auf olympischer Ebene stattfinden, betreut. Wie bist du reinkommen? Wie kann man reinkommen? Also was muss man tun, um reinzukommen? Bewirbt man sich einfach und sagt, schickt einen Lebenslauf hin? Oder gehört vielleicht mehr dazu? Oder braucht man ein bisschen Vorarbeit? Oder wie schaut das aus? Aber wie war es bei dir mal? Wie war dein Weg in den ÖOC?
Grunde ist, ich habe es kurz angesprochen, ergibt sich dieser Weg meistens von selbst. Ja. Aber natürlich, wie du richtig sagst, du musst Vorarbeit leisten, also ein Bewerbungsschreiben wird nichts bringen, weil einfach du die dazugehörigen Athleten auch brauchst. Und so ist es auch bei mir gewesen, ich habe es zuerst angesprochen, ich habe Nationalteams betreut seit 2002 und wenn sie dann deine eigenen Athleten, die du im Nationalteam, und das ist eigentlich der Hauptweg, wie du zu Spielen kommst, wenn sich deine Athleten, die du übers Jahr, sagen wir immer, oder über die 4 Jahre sozusagen begleitest und betreust, bei EM, WM, World Cups etc., Nationalteam, Trainingslager, whatever, dann wirst du auch vom Verband, und so funktioniert es bei uns, wirst du vom Verband nominiert, wenn es jetzt zum Beispiel Richtung Paris geht, 2024, dann können die Verbände, also jeder einzelne Sportverband, vorschlagen und nominieren. Wir kriegen dann die Nominierungen rein. Und haben dann ein gewisses Kontingent an Therapeuten, Masseure, also das Medical Team an sich, die wir mitnehmen können. Schauen dann, welcher Sportart sozusagen von der Anzahl der Athleten einen eigenen Therapeut mitnehmen kann. Und dann gibt es ja viele Sportarten, wo nur ein Athlet oder maximal zwei Athleten dabei sind. Die übernimmt dann ein Therapeut natürlich, wo wir mehrere Sportarten betreuen. Aber grundsätzlich funktioniert es so und du musst vom Verband im Grunde vorgeschlagen und nominiert werden.
Okay.
Und wir entscheiden dann seitens des ÖOCs, wer dann wirklich das Kernteam ist, das dann letztendlich mitfährt zu Spiele. Und so setzt du das zusammen.
Okay.
Ja. Also du musst grundsätzlich schauen, dass du in dem Bereich Erfahrung hast, arbeitest und dir das so aufbaust eigentlich.
Muss man Österreicher dafür sein oder Österreicherin? Oder kann man auch als Deutscher oder als Schweizer oder wie auch immer, kann man auch...
Im Grunde ganz egal.
Das ist ganz egal.
Ich sage immer, wie ich zuerst schon gesagt habe, das Allerwichtigste ist der Athlet oder die Athletin. Und wenn jetzt zum Beispiel, sag's überbegriffmäßig, ein Nationalteam von einem Nicht-Österreicher betreut wird, ist das ja nichts Schlechteres. Völlig egal, ob der Schweizer, Deutscher, Italiener, Ungar, komplett egal, woher der kommt. Wenn die Athleten damit zufrieden sind und der ist der Top-Therapeut für die Athleten, dann ist der auch bei uns im Medical-Team für die Spiele.
Ja.
Weil die Athleten mit diesem oder dieser Therapeutin arbeiten und
Vertrauen
die gewöhnt sind, Vertrauen, richtig, es läuft alles auf Vertrauensbasis und dann ist er dabei. Da gibt es keine Abstriche oder Unterscheidungen. Okay. Wie gesagt, es muss einfach vom Verband nominiert werden und dann kommt es im besten Fall zu einer Akkreditierung
für Olympia. Sehr gut, ja. Das heißt, jetzt haben wir das schon gesagt, es gibt keinen Werdegang. Ich glaube in Deutschland, ich meine, du mich da korrigieren, da habe ich mal gehört, dass wenn man da zu Spiele fahren möchte, dass man zumindest so eine DOSB-Grundausbildung braucht sowas. Sowas haben wir jetzt nicht. Ist bei uns jetzt nicht so da.
Hat es in Österreich noch nie gegeben, dass man jetzt irgendein spezielles Zertifikat braucht. Wir reden schon intern auch schon seit längerem drüber, über gewisse Qualitätskriterien und wollen ein bisschen einen Weg einschlagen, wo wir das Ganze nur auf qualitativere Ebene bringen. Das jetzt quasi nicht, wie gesagt, im Grunde entscheidet dann letztendlich der Verband und der Sportler, wen sie haben wollen sozusagen. Aber im Grunde macht das System in Deutschland schon Sinn, dass man sagt, okay, man schaut flächendeckend, dass die Leute, die dann bei Olympia im Einsatz sind, den DOSB haben, diese Zertifizierung oder Ausbildung zum DOSB.
Das ist so ein Mindeststandard erfüllt,
ja,
oder?
Ja, richtig. Genau.
Dass der tapen kann, dass der...
Richtig. Die checken einfach damit ab, dass der diese DOSB-Ausbildung durchlaufen hat und dann einfach prädestiniert ist, wirklich ein Hochleistungssportler. Du hast ja da sehr viel Wert in der Hand, sozusagen, wenn man es so sieht, ein Hochleistungssportler, den bei Olympia betreuen kannst. Gibt es in Österreich in der Form nicht. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, über viele Jahre, wo ich seit 2001 drinnen war im Medical Pool Austria, gibt es momentan aktuell nicht mehr, waren auch lauter Therapeuten und Masseure akkreditiert oder in diesem Team, die eben Nationalmis betreuen und dann auch zu Spielen mitgekommen sind.
Okay. Das heißt, überlegt ihr intern so etwas eventuell einzuführen oder sagst du, brauchen wir nicht, weil wir eh jetzt alle Leute, die wir irgendwie wissen, die mitfahren, die kennen wir, da kennen wir die Qualität von ihnen. Da macht man sich ein Bild im Vorfeld oder man redet mit Sportler, Sportlerin und sagt, hey, wie ist der und so weiter und so fort.
Eben ja und nein. Also im Grunde, wir reden schon intern drüber, aber ich glaube jetzt persönlich, es muss nicht unbedingt sein, weil es eben der große Unterschied zu Deutschland ist einfach, dass wir so klein sind. Erstens einmal von der Mannschaft des Olympiateams und vom Land, dass wir einfach wirklich in Österreich und jetzt in meiner Person jeden gut kennen und, so, und sozusagen da Vertrauen da ist weiß, wer da in meinem Team dann sozusagen ist. Ja. In Deutschland ist es ganz anders. Da sind zum Beispiel über 600 Athleten bei Spielen und was ich weiß, sind da allein 60 Ärzte, also da kennt der einen anderen nicht.
Naja,
ja. Das ist einfach eine ganz andere Dimension. Viel
familiärer vielleicht.
Das ist eine ganz andere Dimension, die in Österreich nicht besteht. Und darum ist es, glaube ich, für uns aus österreichischer Sicht viel, viel einfacher, da ein gutes Kernteam zusammenzustellen, weil wir einfach seit vielen Jahren die gleichen sind oder mit Ausnahmen, dass einmal ein neuer, ein jüngerer dazukommt. Aber grundsätzlich kennen wir auch die, weil die mit Nationalteams arbeiten. Deswegen ist Österreich überschaubarer und da tun wir uns leichter, das so einzubauen. Ja.
Okay, na, verstehe. Das heißt, es ist auch wichtig für junge Nachkömmlinge, die das auch das Ziel haben, vielleicht mal Olympische Spiele dabei zu sein, Sportler, Sportlerin zu betreuen, dass es jetzt nicht irgendeine Grundausbildung dafür braucht, sondern im Endeffekt Engagement.
Ja, die Grundausbildung nennt sich Erfahrung.
Ja, genau.
Sag ich einmal. Ja. Also die Grundausbildung muss jetzt nicht unbedingt der Sportphysiotherapeutenkurs sein. Ja. Natürlich ist es naheliegend und wäre sinnvoll, weil wenn er das nicht hat, wird es auch für ihren Verband schwer, dass er dort Fuß fasst oder wirklich sich durchsetzt von der Qualität her. Aber grundsätzlich muss es nicht unbedingt sein, wenn es trotzdem ein guter Therapeut oder gute Therapeutin ist, mit sehr viel Erfahrung als Sportler und die Sportler oder die Athleten vertrauen demjenigen oder derjenigen, dann ist er dabei. Um das geht es. Es geht um die Arbeit. Wie gut bist du am Athlet? Ja? Und wenn du lang dabei bist beim Verband, dann wirst du die Chance kriegen, zur Olympia zu fahren. Okay. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja? Also die Hingabe oder das Herzblut zu haben, Sportler zu betreuen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wie gesagt, die Ausbildung ist Erfahrung.
Ja. Und es geht das nichts. Glück halt, dass sich dein Sportler auch qualifiziert.
Ja, natürlich. Ja. Ich meine, es gibt Top-Therapeuten, Freunde und Kollegen von mir, die betreuen seit Jahren jetzt zum Beispiel ein Teamsport, ich will jetzt keinen Namen nennen, ein Teamsportort, die leider es in 100 Jahren nicht schaffst, zur Olympia zu kommen, dann hast du natürlich verloren. Dann hast du so viel Arbeit und bist der Top-Therapeut und hast leider, so blöd es klingt, die falsche Sportart ausgesucht, die einfach sie erstens einmal nicht für Olympia qualifizieren wird oder auch nicht olympisch ist.
Nicht olympisch, ja, wollte gerade sagen.
Da muss man halt schon ein bisschen schauen, dass man vielleicht nicht einen Sport dazu sucht, wo man in Österreich...
Also man kann es schon in gewisser Weise ein bisschen steuern vielleicht.
Natürlich, ja.
Wenn man auf das Richtige...
Wenn man geschickt ist und gut recherchieren kann, googelt man mal. Kann man sich schon ein bisschen reinfinden.
Da, sehr cool, ja. Jetzt haben wir gesagt, man ist dabei, man wird aufgenommen. Dann gibt es, glaube ich, Unterschiede, weil du bist ja gemeinsam im Westi, glaube ich, habt ihr vor den Spielen auch sehr viel zu tun, was so die Vorbereitung betrifft. Ich meine, du hast viel Erfahrung, vieles ist natürlich jetzt auf, da wisst ihr schon jeden Routine-Handgriff und so weiter. Das heißt, ihr jetzt als Head of Medical Team quasi, du als Physio, Westi ist ja Head of
Chief Medical Officer.
Ja. Was habt ihr davor für Dinge? Hat das auch einer, der einfach nur mit dem Verband mitfahrt oder hat der der einfach mit und nimmt sich das Zeugs mit, was er braucht für sich? Nein, oder ist da schon auch...
Diese Grundorganisation haben wir. Mhm. Das heißt, der Westi kriegt da zum Beispiel von allen Athleten medizinische Untersuchungen. Mhm. Da werden einige Untersuchungsabläufe durchgecheckt. Da müssen Unterlagen eingereicht werden vor die Spiele. Das macht alles der Arzt natürlich. Ich kümmere mich dann um Sorge von einem Wettkampf und um Therapieplan, Dorfdienst etc. Da habe ich sehr viel Arbeit im Vorfeld, dass ich das einteile. Die ganzen Bestellungen für Therapiematerialien, um das kümmern wir uns vor. Das hat der Therapeut von Nationalem überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Das heißt, er fliegt mit seinen Athleten hin, kriegt dann dort da von uns ein ganz Package, was er für den Wettkampfeinsatz braucht, was der West und ich zusammenstellen wird zwar. Also wir zwei sind die im ÖAC einfach uns um das ein bisschen kümmern und dass die Therapeuten, die dann im Team bei uns sind, wirklich dann bestens versorgt sind und mit uns auch gut arbeiten können. Ja.
Okay, das heißt, es ist schon was zu tun davor. Wann fängt das an? Ich weiß, es ist gemeine Frage. Es gibt die kurzfristigen, vielleicht halt bevor er wegfliegt. Ne? Da ist vielleicht ein bisschen mehr.
Es gibt schon einmal so ein riesengroßes Meeting, wo auch die ganzen Verbandstrainer und teilweise auch Funktionäre dabei sind, Vorspieler. Das war jetzt vor Tokio ein Jahr vorher in Linz, zwei Tage lang. Sowas gibt es auch noch, so Meetings und Besprechungen, wo wir auch vorgestellt werden und wo wir uns auch schon mit den Trainern zusammenreden. Mhm. Also wir reden auch eigentlich für mit den Verbänden, mit den Trainern. Ob es Wünsche gibt zum Beispiel, ob sie einen Langzeitverletzten haben, der vielleicht eine spezielle Betreuung braucht. Also wir checken schon im Vorfeld auch ein bisschen ab, bevor wir rüberfliegen. Ja. Gibt es wen, der aktuell verletzt ist, bevor wir zu den Spielen fliegen, damit wir dort schon wissen, um den kümmern wir uns gleich speziell, dass der dann zum Zeitpunkt X oder zum Wettkampftag fit ist. Ja. Helfen vielleicht da mit Infrastruktur vorher noch ein bisschen mit, je nachdem aus welchem Bundesland der kommt. Also da gibt es schon so ein bisschen Kommunikation auch.
Ja, super.
Aber es ist jetzt nicht der... Ja, ist jetzt kein Nebenjob, den man da erfüllen muss, sondern
das ist einfach hätte in Grenzen sozusagen. Ja, genau. Okay, na, sehr gut. Wenn man dann hinkommt, ich glaube, ihr seid immer, ihr zwei, auf jeden Fall mit den anderen vom Clan des ÖOC sozusagen, seid ihr ja schon früher dort. Ihr seid ja, glaube ich, dann auch immer über den ganzen Zeitraum sind mehrere Wochen, während die Verbandstherapeuten. Ich weiß zum Beispiel, der Simes Freddy war mit Lukas, glaube ich, 3 Tage oder so dort oder 4 Tage?
Ja, ich glaube schon ein bisschen länger, aber im Grunde ist so, wie du sagst, der Westi und ich sind vom ersten bis zum letzten Tag dort. Mhm. Einfach das Kernteam muss da sein und sich mal alles kümmern. Und letztes Jahr in Tokio war es ganz speziell so, eben auch aufgrund der Corona-Krise, ein bisschen dem geschuldet, war es so, dass wirklich dieses Mal, nämlich anders wie sonst, ein Kommen und Gehen war. Mhm. Das heißt, weil der Veranstalter gesagt hat, sie wollen so wenig wie möglich Leute zur selben Zeit, richtig im Olympischen Dorf wohnen haben. Und darum sind, wie du sagst, das Freddy mit dem Luki angereist, dort den Wettkampf betreut, den Luki betreut und dann mit ihm wieder abgereist. Und es ist keiner länger geblieben, wie er müssen hat.
Okay.
Darum war es diesmal die Anzahl der Therapeuten ein bisschen höher, weil es einfach ein Kommen und Gehen war.
Okay, verstehe.
Und wir waren halt die ganze Zeit dort.
Okay. Und sonst versucht sie das halt dann, dass, glaube ich, auch vielleicht ein Therapeut dann auch woanders mithilft oder so, wenn der dort ist. Oder kann also kann es passieren, wenn ich jetzt mit dem Kajakverband hinfahre und du sagst, okay, beim Triathlonverband ist jetzt irgendwie gerade niemand dabei und du schaffst das nicht, dass der sagt, okay, kannst du den...
Natürlich, das passiert und passiert ja immer wieder aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, früher ist es passiert, weil einer krank geworden ist oder solche Sachen. Dieses Mal, letztes Jahr ist passiert, deine Kollegin, die dann in Quarantäne gesteckt worden ist, weil es als Kontakt angegeben worden ist aus dem Flugzeug. Und auf einmal hat es geheißen, ja, Quarantäne im Zimmer. Ja, und dann fällt die vom Wettkampf aus. Und dann haben wir natürlich dann intern, und das ist dann unsere Aufgabe, dass wir da intern sofort switchen und sagen, okay, der Therapeut hat an dem Tag keine Wettkampfbetreuung mit seiner Sportart, sondern hätte nur Dorfdienst, den schickt man dann mit der anderen Sportart zum Wettkampf. Und das ist die Organisation halt vor Ort dann, die man dann rasch erledigen müssen oder da flexibel sein müssen. Und ich war sowieso 5 Sportarten betreut, also vom ersten bis zum letzten Tag war ich mit 5 Sportarten im Einsatz. Wie gesagt, das ist, hängt auch von der Akkreditierung ab. Ja. Es gibt da nicht jeder Therapeut hat unendliche Akkreditierung, das nennen sie so mit dem liegenden Achter. Somit kann der bei jeder Sportart überall aus und ein und jeden betreuen.
Okay, das ist ja nicht.
Ich kann mich erinnern, früher in Peking, wo ich war, meine ersten Spiele, hat es nur Akkreditierung gehen mit einer oder 3 Sportarten.
Okay.
Das heißt, du hast gar nicht sagen können, du machst jetzt 2 Sportarten dazu, weil das einfach gar nicht möglich war, weil die Akkreditierung nicht da war.
Ja.
Und da hat es ganz, ganz wenig in dem Gesamtkontingent, wenig All-Akkreditierungen geben, die zum Beispiel die Ärzte logischerweise haben, die müssen überall sofort sein können. Und wir Therapeuten haben nur maximal 3 Sportarten gehabt oder eine. Das heißt, du kannst wirklich nur dann zu diesem einen Wettkampfort, Ausnahme zur Tennisanlage und sonst nirgends hin. Ja. Mhm. Und das ist halt bei den großen Spielen, ich meine, das ist bei kleineren Spielen nicht der Fall, bei großen Spielen einfach auch die organisatorische Challenge.
Na sicher, dass du so da schnell switcht, handeln können.
Wer kann das überhaupt, darf das überhaupt betreuen aufgrund der Akkreditierung?
Ja. Okay. Interessant. Du hast es gerade angesprochen, es gibt kleine, es gibt große. Ich habe mal das oder den Glück gehabt, mit euch beiden auch bei Jugendolympische Spiele dabei sein zu dürfen. Es war sehr kitschig in Lillehammer, es war richtig schön dort.
Ja, das ist das Oldschool-Dorf von damals.
Voll, ja, das war richtig, da hat alles zusammenpasst da oben, ja, genau. Jetzt ist aber das ja auch so, ich meine, du betreust ja diese Jugendspiele auch, ja. Das ist ja schon cool, wenn man dann den Weg von diesen Leuten auch sieht, finde ich immer. Also ich habe das jetzt einfach von den Jugendspielen in Lillehammer mitgenommen, dass es ja doch dann viele gibt, die sich dann weiterentwickeln und dann auch in ihrer Sportart in den A-Kader kommen. Ja. Bei uns war da Nadine Fest oder die ein paar andere noch, die dann einfach jetzt auch dann sogar im, ich glaube 4 Jahre später bei den Olympischen Spielen, die Madeleine, die Eigel, die Bobfahrerin, diese dann hat dann WM-Medaille und Bros, glaube ich, im Team geholt, die einfach dann 4 Jahre davor in bei den Jugendspielen noch war. Da hast natürlich auch, ich finde es immer ein schöner Werdegang, oder wenn man das sieht, ich kann es von der Akademie, von der Austria, wo du einfach Spieler betreut hast, wie die 14 waren und dann spielt der auf einmal auch Champions League zum Beispiel. Ja. Das ist halt auch immer eine coole Geschichte, deshalb finde ich diese Jugendspiele auch irgendwie spannend, einfach auch zu sehen, wie die Leute sich weiterentwickeln, finde ich immer.
Genau so ist es und das ist halt dann das Schöne, der Vorteil, wenn man so lange dabei ist wie ich und eben auch alle Jugendspiele, Winter wie Sommer, betreue und du dann eigentlich Athleten mehrfach dabei hast, die dich schon kennen sozusagen. Klassisches Beispiel, Schwarzmarco, der jetzt ÖSV-Star ist und voll, Weltmeister ist und den habe ich bei 2 Jugendspielen schon betreut, 2012 damals bei der JOG in Innsbruck, das Jahr drauf 2013 in Rumänien und der dann als Junger dann zum ÖSV, wie du gesagt hast, ÖSV A-Kader und dann zum österreichischen Skistar aufgestiegen ist, der hat mich schon kennt und den hat man als Jungen schon betreut. Oder die Elisa Hemmerle zum Beispiel, die damals 2010 bei den ersten Youth Olympic Games Sommer in Singapur betreut habe, Turnen, weil das war ja mein National im Turnen. Und jetzt, letztes Jahr in Tokio, also 11 Jahre später, wieder bei den Großen Olympischen Spielen gehabt habe. Und die habe ich schon gut kennt von damals und vom Nationalteam. Und so gehst du eigentlich mit dem Sportler mit sozusagen in der Karriere, in der Laufbahn. Ja, wenn man halt auch schon so alt ist wie ich, dass man schon mehr gemacht hat. Und vielleicht ganz kurz als Überblick für die Zuhörer. Man verliert nämlich schon einen Überblick, was olympische Sportarten, also olympische Events betrifft. Ganz grob gesagt und schnell gesagt, es gibt 5 Kategorien mittlerweile. Das wissen eigentlich die wenigsten. Ja. Jeder kennt nur die großen Sommer- und Winterspiele, Erwachsene. Aber wenn man es ganz kurz anbricht, es gibt 5 Kategorien. Es sind im Erwachsenen die großen Sommer- und Winterspiele, alle 4 Jahre. Zweite Kategorie sind dann die weltweiten Youth Olympic Games, nennen sie JOG, Sommer und Winter, auch alle 4 Jahre. Dritte Kategorie sind die europaweiten Jugendspiele. Nennen sie EOF und die sind immer alle 2 Jahre, sind öfter, dafür dauern es kürzer, aber eben nur europaweit, sind immer die ungeraden Jahre. Und dann gibt es seit 2015 erst relativ neu die European Games, die Österreich hat beschickt. Und das sind so Kontinentspiele, wenn man es so sehen will. Ja. Die gibt es seit 2015 auch alle 4 Jahre für Erwachsene, also nichts mit Jugend zu tun. Und dann jetzt die 5. Kategorie, die neueste, die jüngste Kategorie ist seit 2019 die World Beach Games, die wir auch mit betreuen und beschicken. Und die gibt es seit 2019 erst, waren das erste Mal in Doha, in Katar, vor 3 Jahren.
Okay.
Und sind nächstes Jahr zum zweiten Mal auch alle 4 Jahre. Also das sind diese 5 Kategorien, wenn man es so sehen wir, ein bisschen Überblick behalten will.
Und das natürlich wahrscheinlich von der Gewichtung der Therapeuten natürlich auch bei jeder Kategorie wahrscheinlich dann vielleicht bei den großen Spielen sind wahrscheinlich mehr Therapeuten und Ärzte im Einsatz und bei, ich meine, wir waren bei den Youth Olympic Games in Lillehammer, wir waren 3 Therapeuten.
Genau,
waren und zu dritt. Genau, zu dritt. Ja. Und ein Arzt war mit. Das heißt, das ist...
Ah, oder zwei maximal und manchmal wechseln. Ja, aber genau, ja. Richtig, ja.
Und das heißt, richtet sich das da auch ein bisschen nach dem...
Ja, natürlich, das ist...
Budgetfrage wahrscheinlich die eine, Akkreditierungsfrage die andere. So wenn nicht so viele Teams sind, wird man auch nicht so viel akkreditieren.
Nein, es kommt auch ein bisschen, ich kriege das jetzt mit, ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an. Mhm. Ja. Es ist nicht jede Veranstaltung komplett gleich. Es gibt da Veranstaltungen, die haben mehrere Dörfer. Da brauchst du dann logischerweise mehr Therapeuten.
Ja, klar.
Wie wir zwar waren in Lillehammer, war einfach nur ein Dorf und da haben wir halt zu dritt in dem Dorf mit unseren Athleten gearbeitet. Aber zum Beispiel jetzt die nächsten Jugendspiele in Friaul, also im Jänner, jetzt kommenden Jänner in Italien, da gibt es gar keine Dörfer mehr. Da hat jede Sportart seinen Spot.
Okay.
Und da brauchst du eigentlich dann für jede Sportart einen eigenen Therapeuten. Also es hat es überhaupt noch nie gegeben, dass da jetzt zum Beispiel 9 Therapeuten mit sind und jeder Therapeut hat nur seine eigene Sportart und die treffen sie gar nicht und sehen sie ja gar nicht.
Ah, okay.
Wieder ein anderes Format, das einfach anders organisiert ist. Ja.
Okay, interessant.
Ja. Und das riecht sich auch ein bisschen nach dem Veranstalter, nach der Organisation, wie wir das dann beschicken oder besetzen müssen.
Okay. Verstehe, also muss man anpassungsfähig sein, so ist es, sozusagen. Ja, das war der Teil 1 der Folge Mr. Olympia mit Tom Hebenstreit. Nächste Woche gibt es Teil 2. Wie gesagt, hier Themen über Entwicklung der Physiotherapie, die letzten 25 Jahre, was hat sich da getan, plus Toms neues Produkt, seine Salbe, wo er seine ganze Erfahrung und Leidenschaft hineingesteckt hat. Und das gibt's dann nächste Woche zu hören. Viel Spaß, bis dahin, ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.